Ich glaube, die wichtigste Geschichte ist, dass ich mich als Geschöpf Gottes geliebt fühle. Wir haben gerade in der Kirche so ein Lied. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Finde ich, ist mir so ein ganz wesentlicher Satz, weil ich habe Ecken, ich habe Kanten, ich habe Dinge, wo ich nicht so bin, wie ich sein möchte. Ich habe Dinge, wo ich mich verändern möchte, wo ich hadere, wo ich mit anderen Leuten Unrecht getan habe. Und trotzdem weiß ich, darf ich mich geliebt fühlen.
In diesem Podcast geht es um Menschen und ihre spannenden Geschichten. Es sind Geschichten, die dein Leben verändern können. Hol die Inspiration von tollen Persönlichkeiten, die so sind wie du und ich. Hör auf deine innere Stimme, hör auf dein Herz und bleib dran. Deine Anna. Hallo du da draußen. Heute habe ich einen sehr, sehr besonderen Gast bei mir im Podcast. Matthias Vetter ist Familienvater von 3 Töchtern, stellvertretender Kundendirektor, Seniorberater Private Banking bei der Deutschen Bank. Übrigens, der arbeitet seit 38, stolzen 38 Jahren bei der Deutschen Bank, ist Betriebsratsmitglied seit vielen, vielen Jahren, bekennender Christ, ist Gründer und Mitglied in einem Männerkreis, darüber sprechen wir gleich, singt im Gospelchor und ist einfach ein sehr netter Mensch. Vielen, vielen Dank, dass du heute Zeit gefunden hast, um in meinem Podcast mitzumachen, lieber Matthias. Guten Morgen erstmal.
Ja, guten Morgen, liebe Anna. An das wir uns erstmal gewöhnen müssen, an das Anna, weil wir erst seit gestern auf Du sind.
Genau.
Aber ja, vielen Dank für die Einladung zum Gespräch heute.
Ja, geht es dir gut? Alles okay? Können wir direkt starten?
Ja, es geht mir gut, alles okay. Man ist natürlich ein bisschen aufgeregt. Man macht sowas ja hier nicht wirklich oft. Nee, eigentlich noch nie, aber mir geht's gut. Danke, ja.
Ja, tatsächlich geht es mir heute auch ähnlich. Ich bin tatsächlich heute auch etwas aufgeregter als sonst, weil das Thema unheimlich interessant erstens und zweitens für mich etwas herausfordernder ist als die Themen, die wir vorher behandelt haben. Und ihr dürft da draußen gespannt sein, was ich damit meine. Wir haben uns für das Thema Die Zeit hier ist endlich entschieden, beziehungsweise Matthias hat das vorgeschlagen und ich bin auf dieses Thema gerne eingegangen. Und ich komme direkt zu dem Thema mit der folgenden Frage. Am 25.03.2021, das ist im letzten Jahr gewesen, an deinem 57. Geburtstag bist du aus dem Koma aufgewacht, richtig?
Ja, das ist richtig.
Und meine erste Frage tatsächlich an dieser Stelle ist, oder beziehungsweise meine Bitte, nimm uns da so ein bisschen auf die Reise mit, wie kam es erstens zu dem Unfall oder was ist da passiert? Und ja, vielleicht steigst du da so ein bisschen tiefer ein, was da passiert ist und was da am 25.03., als du wieder aus dem Koma wieder da warst, was bei dir und bei deinen Liebsten und um dich rum passiert ist. Schreib das aus deiner Sicht.
Ja, sehr gerne. Ist ja in der Tat auch der Grund, warum wir uns überhaupt näher kennengelernt haben, weil ich dir davon erzählte. Es begann eigentlich am 19.03., 6 Tage zuvor. In der Nacht um 4:30 weckte mich meine Frau mit dem Hinweis, dass sie das Gefühl hätte, dass meine Mutter, die bei uns im Obergeschoss in unserem Haus wohnt, aus dem Bett gefallen sei. 94 Jahre alt, sicherlich auch keine ganz außergewöhnliche Situation, ist auch in der Vergangenheit häufiger vorgekommen. Von daher bin ich dann um 4:30 unsere Marmortreppe rauf und warum auch immer bin ich oben nicht angekommen. Ich bin die Marmortreppe offensichtlich rückwärts runtergefallen, bin mit einem dreifachen offenen Schädelbruch auf den Fliesen liegen geblieben, bin mit dem Notarzt-Wagnitz-Krankenhaus auf intensiv ins Koma gefallen und ja, bin dann eben genau 6 Tage vom 19. März bis zum 25. März im Koma gelegen, weiß nichts, weder über den Sturz noch über das Koma, und bin tatsächlich an meinem 57. Geburtstag wieder erwacht.
Beschreib mal diese Situation. Also du bist am 25.03. in diese Sekunde. Ich weiß nicht, ob du dich genau daran erinnerst oder ist das sehr verschwommen? Erzähl mal, was da genau passiert ist.
Es ist eher verschwommen, aber ich bin ja im Bett liegend wach geworden, in einem Krankenhausbett mit Krankenhausnachthemd oder ich weiß gar nicht mehr, was ich anhatte, und wusste erst mal nicht, wo ich war. Was ich aber wusste, ist, ich konnte reden, ich konnte denken, laufen, das war alles andere als klar. Das hat sich erst nachher herausgestellt, dass es da Probleme gegeben hat. Aber damit war ich deutlich weiter als in den 6 Tagen zuvor der Rest meiner Familie. Du hast eben gesagt, ich habe 3 erwachsene Töchter, ich habe eine Frau, ich habe 2 Geschwister. Alle die, die das miterlebt haben, die haben sicherlich 6 Tage zuvor um mein Leben gebangt oder sich die Frage gestellt, wenn ich jetzt ins Krankenhaus fahre, ist das Bett schon leer? Liegt er schon im Keller oder liegt er noch im Bett? Alles Dinge, die ich natürlich überhaupt nicht erlebt habe, weil ich eben, als ich wach wurde, lebte. Das heißt, so diese Sorge oder Angst oder Befürchtung des Sterbens war mir völlig fremd. Allerdings auch die 6 Tage dazwischen waren mir völlig fremd. Von daher bin ich dann tatsächlich recht schnell wieder zur Tagesordnung übergegangen, habe an dem Tag tatsächlich völlig verständlicherweise meine Frau riskiert, indem ich mit meiner Chefin gesprochen habe und meine Frau mir nachher gesagt hat, es hat 6 Tage, konnte ich nicht mit dir reden. An dem Tag wäre ich froh gewesen, ich hätte mit dir reden können und nicht deine Chefin. Aber es war mir letztendlich überhaupt nicht bewusst, was in den 6 Tagen davor abgegangen ist. Und von daher war ich mir gar keiner Schuld bewusst, aber vergeben und alles fein. Letzten Endes danach kam dann die Zeit der Rehabilitation mit neurologischen Untersuchungen und so weiter. Aber vor allen Dingen hat sich die Zeit danach für uns, aber das nur am Rande, sehr deutlich geändert, weil es seit dem Tag meine Mutter nicht mehr bei uns im Dachgeschoss wohnt, sondern im Pflegeheim lebt, da auch recht gut angekommen ist mit all ihrer Demenz und all ihrer Situation. Aber das hat für uns unser Leben fast noch mehr verändert als mein Unfall und interessanterweise auch tatsächlich sehr, sehr, sehr stark zum Positiven. Aber das nur so am Rande. Du fragtest, nehme ich mal mit auf die Reise deines Unfalls. So war es und im Nachhinein habe ich dankbar angenommen, viele, viele Erzählungen, unter anderem oder vor allen Dingen natürlich durch meine Frau, wie sie in den 6 Tagen damit umgegangen ist. Und sie hat bewundernswert reagiert. Sie hat ganz vielen Menschen, unter anderem meinem Männerkreis, über mein Handy in meine Männerkreisgruppe von meinem Unfall erzählt und somit die ganze Sache teilen können und damit wahrscheinlich sehr viel besser verarbeiten. Aber damit haben halt viele, viele Menschen an dieser Situation mitgelitten, aber sich auch daher nachher mit gefreut, ist einfach von vielen Menschen mitgeteilt worden.
Mhm. Matthias, du erzähltest mir im Vorgespräch, in unserem persönlichen Gespräch darüber, was deine Frau beruflich macht. Magst du uns da auch ein bisschen mitnehmen? Ja, vielleicht spielt das hier an der Stelle eine große Rolle.
Ja, vielleicht ist es wirklich so, es wird dir zumindest nahegelegt, du bist ja vom Fach, wobei ich weiß gar nicht, ob es nur das Fach ist oder ob es auch anders geholfen wird. Ob sie auch anders geholfen bekommen hat. Meine Frau ist ausgebildete Krankenschwester, arbeitet im mobilen Pflegedienst, ist außerdem Palliativfachkraft, begleitet also sterbende Menschen und deren Angehörige und arbeitet weiterhin auch noch im ambulanten Hospizdienst und hilft damit anderen Menschen, sterbende Menschen zu begleiten. Von daher, ja, wie war das Thema? Die Zeit hier ist endlich. Die Auseinandersetzung mit dem Tod spielt tatsächlich bei uns wahrscheinlich eine deutlich größere Rolle als in vielen anderen Familien und Beziehungen.
Mhm. Also auf jeden Fall würde ich an der Stelle fast deiner Frau eine Frage stellen, aber das verschieben wir auf das nächste Mal. Das ist nämlich auch sehr, sehr spannend, wie diese Person, dieser Mensch als Fachkraft, wie du die genannt hast, was ja auch richtig ist, ob sie es, wie sie es erlebt hat bei dir, bei ihrem eigenen Mann im Vergleich zu anderen Menschen. Das wäre natürlich sehr interessant zu hören und zu wissen, wie das erlebt hat. Und ob sie sich überhaupt auch bei dir mit dem Thema Tod auseinandergesetzt hat oder war das einfach eine ausschließliche Sorge, darum, oder wie du sagst, machen, erstmal informieren, erstmal Leute einladen, ne? Erstmal den anderen die Chance geben, sich eventuell zu verabschieden. Also die ist dann sofort in diese Tätigkeit gegangen und hat nicht einfach an deinem Bett getrauert, ne, von morgen
ja,
bis dann.
Ganz im Gegenteil, sie hat an meinem Bett gesessen und hat mir beispielsweise meine Kopfhörer ins, in ihr Kopfhörer ins Ohr gestellt und hat mir tatsächlich Worship-Musik, die ich sehr gerne höre, Lobpreismusik, aufs Ohr und in den Kopf gegeben. Also da war sehr, sehr viel Zuwendung zu, die mir durchaus heute noch emotional mich sehr stark bewegt. Ja.
Aber die Frage ist jetzt blöd, aber daran kannst du dich natürlich nicht erinnern.
In der Tat.
Nicht, das ist alles weg.
Nein, diese 6 Tage fehlen, ja.
Und interessant, die Geschichte, wie du sagst, ich bin aufgewacht sozusagen und für mich war alles ganz normal. Ich habe dann erstmal mit meiner Chefin gesprochen und ohne zu reflektieren und ohne zu verstehen, was ist um mich rum passiert. Ne? Das war erst im zweiten Moment dann der Gedanke. Ja. Interessant. Wir kommen gleich noch so ein bisschen vielleicht immer wieder im Gespräch darauf zurück. Ich komme jetzt zu meiner nächsten Frage. Wir sprechen ja heute über das Thema Leben und Tod, ne? Also grundsätzlich. Und du hast in der Vergangenheit Vorträge mit dem Namen Ein Mann, ein Grab besucht und in eurem Männerkreis, haben wir gerade beschrieben, in eurem Männerkreis darüber gesprochen. Das bedeutet, du setzt dich ja schon auch vor deinem Koma, vor deinem Erlebnis, hast du dich mit dem Thema Tod bewusst auseinandergesetzt, immer wieder in deinem Leben. Und jetzt meine Frage an der Stelle sollte, oder was würdest du sagen, sollte das jeder von uns, jetzt unabhängig von Glaubensrichtung und Religion, sollte das jeder von uns frühzeitig machen, sich mit dem Tod beschäftigen?
Sollte klingt so belehrend und das ist nicht meine Aufgabe, jemandem zu sagen, das solltest du oder das sollte jeder schon mal gar nicht. Verallgemeinerungen finde ich immer total blöde, die Frage, ob jeder irgendetwas tun sollte. Aber ich will es mal übersetzen mit, es schadet nichts. Und es ist ein Thema, was heute nach wie vor mit großen Tabus belegt ist und man es ausklammert. Du hast mir eben im Vorgespräch nochmal so beiläufig gesagt, jo, es ist ja auch ein Thema, was auch mich immer mal wieder beschäftigt. Und ich habe daraufhin so ganz leichtfertig gesagt, jo, ich glaube, das beschäftigt jeden. Aber nicht jeder lässt sich damit beschäftigen. Jeder wird damit konfrontiert. Ob er die Siegener Zeitung abonniert und auf die letzte Seite guckt oder ob er in seiner Familie, in seiner Bekanntschaft, der Oma, der Schwiegermutter, der wer auch immer, aber vielfach steckt man da, glaube ich, den Kopf in den Sand und ich glaube, es schadet nichts, sich damit zu beschäftigen. Sicherlich unabhängig von religiöser Prägung, wobei ich dann natürlich nicht verhehlen will, dass mir mein Christsein dabei natürlich enorm hilft, mich damit auseinanderzusetzen, weil es eben auch eine Perspektive der Zeit danach, aber vor allen Dingen auch eine Begleitung in dieser Zeit ergibt und damit eine Stärke heraus wächst. Aber grundsätzlich, ja, es schadet nichts, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
Und daraus resultiert die nächste Frage, was meinst du mit dem Satz, die Zeit hier ist endlich? Wie meinst du das? Was sagt das aus?
Ja gut, das Gegenteil von Endlichkeit ist die Unendlichkeit und dass wir nicht unendlich auf dieser Erde leben, ist, denke ich, jedem von uns klar. Von daher hat mich eigentlich die Frage ein bisschen gewundert, weil es ist ja klar, dass die Zeit hier endlich ist. Aber es macht natürlich, dieser Satz macht natürlich nur dann Sinn, wenn man an eine Unendlichkeit davor und danach glaubt und eine Perspektive auch für die Zeit danach sieht, die mir natürlich oder die mir durch, nicht natürlich, sondern die mir durch meinen christlichen Glauben gegeben ist und von der ich zehre und lebe und sehr viel Kraft beziehe. Damit beginnt dann doch wieder die Betrachtung des Themas, doch nicht ganz unabhängig von der religiösen Ausrichtung zu sein. Aber grundsätzlich, du fragtest, was meinst du mit dem Thema oder mit der Zeit hier ist endlich? Wir sind halt auf dieser Erde 70, 80, 90, 30. Mein Vater ist 42 geworden. Da war ich 6. Das war die erste Begegnung mit dem Tod. Wir wissen nicht, wie lange wir hier sind, aber wir können uns Gedanken darüber machen, was vor uns war, was nach uns kommen wird. Und ich glaube persönlich, dass dieses Innehalten und Auseinandersetzen mit dem Thema Menschen durchaus wachsen lässt oder wachsen lassen kann.
Genau in die Richtung richtete sich auch meine Frage. Also wenn man sagt, die Zeit hier ist endlich und wenn man sich in der Jugend oder früh anfängt, damit auseinanderzusetzen oder sich das immer wieder vor Augen spielt, die Zeit hier ist endlich, ich weiß nicht, wie du das machst, vielleicht erklärst du uns das so ein bisschen, gerade nach deinen Erlebnissen im letzten Jahr, sollte jeder Tag oder sollte in jedem Tag des Jahres, der Woche, des Monats dieser Satz immer wieder aufploppen, also indem man dann immer wieder sich in Erinnerung sucht, bringt, so wie du das gerade gesagt, innehalten, sollte man sich permanent im Alltag damit beschäftigen, also sollte, können wir auch weglassen, das Wort, oder wir, sagen wir mal, wir konzentrieren uns nur auf dich, wie machst du das? Also wenn du dich jetzt dabei erwischt, jetzt vertrödel schon wieder meine Zeit mit irgendeinem Unsinn, bringst du dich da immer wieder zurück oder sagst du, ich setze mich gar nicht so unter Druck, sondern ich bin so, wie ich bin und versuche einfach alles zu genießen, alles, ich weiß nicht, ein- und ausatmen und jeden Augenblick bewusst da zu sein?
Also erstmal glaube ich, ist diese Auseinandersetzung mit dem Thema sollte nicht zu einem Fatalismus führen, sondern es sollte genau durchaus Freude an dem Augenblick ermöglichen und ermöglicht es mir. Freude an Alltäglichkeiten, Freude an der Beginn blühenden Blume, an dem Beginn grünen Gras und selbst Freude an der Sonne nach dem Regen, das hilft mir, wenn ich mich vorher mit anderen Dingen auseinandersetze. Ich kann die Sonne nur genießen, wenn es vorher geregnet hat und ich kann das Leben besser genießen, wenn ich mich auch damit auseinandersetze, dass es nicht unendlich auf dieser Erde ist, sondern dass es ja eben hier auf der Erde mal irgendwann ein Ende haben wird, dass ich wirke auf andere Menschen, dass andere Menschen auf mich wirken, dass wir auf das, was unsere Vorgängergeneration geschaffen hat, auf dieser Basis leben wir und geben es wiederum weiter an unsere nachfolgende Generation. Das hat alles, finde ich, damit zu tun, dass man sich über dieses Thema der Endlichkeit, weil dieses Seminar, was du eben angesprochen hast, einmal ein Grab, gab übrigens noch ein zweites Seminar, ist einmal ein Friedhof, haben einen Untertitel, nämlich die Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit. Dieser Untertitel ist zwar nicht so plakativ und nicht so reizend, aber es ist letztendlich der Inhalt dieser Geschichte. Und wenn man sich mit der eigenen Endlichkeit auseinandersetzt, sollte das einem oder gibt es mir viel Kraft für die Gegenwart.
Okay. Da du das ja selbst angesprochen hast, magst du uns so ein bisschen was über ein Mann, ein Grab erzählen? Ja. Ein bisschen tiefer einsteigen, was das ist und was sie da genau macht?
Ja. Sehr gerne, wobei, was wir genau machen, es sind jetzt bisher zwei Ein-Wochen-Seminare gewesen, aber was mir dabei wichtig geworden ist, es sind war ein Seminar der Landeskirche, ist aber völlig egal, wo es herkommt, die Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit in einer Gruppe von 10, 12, 15 anderen wildfremden Männern hat einen ungeheuren Reiz. Ich erinnere mich da gerade an deinen Podcast mit Daniel Müller, der gesagt hat, der fände das total klasse auf den Spielemessen, wenn sich da verschiedene Menschen aus allen Altersgruppen und aus allen Schichten zusammenkommen und eine Gemeinschaft bilden. Und genau das ist hier passiert. Es sind also wildfremde Menschen aus völlig unterschiedlichen ja auch sozialen Schichten, aus völlig unterschiedlichen Berufsgruppen, aus unterschiedlichen Alters, mit unterschiedlichen Erfahrungen zusammengekommen und haben sich über dieses Thema ausgetauscht. Eine enorm bereichernde Sache, die man gar nicht unbedingt nur auf eine Seminarebene bringen muss, sondern ich würde eine Lanze dafür brechen, sprecht miteinander, sucht euch gegenüber, mit denen ihr sprechen könnt, wo ihr Themen austauschen könnt, die nicht das Wetter, das Fußballspiel oder das schnelle Auto betreffen, sondern vielleicht wesentlichere Sachen im Leben.
Jetzt hast du ja gesagt, du bist oder warst Gründer dieses des Männerkreises, also des Männerkreises und im Rahmen dessen finden auch diese Seminare statt. Habe ich das richtig verstanden?
Nee, das hast du falsch verstanden. Tatsächlich, diese Seminare finden auf landeskirchlicher Ebene statt und wir machen unser Ding in unserer Männersache, dieser Männerkreis in Niederschelden. Da machen wir unser Ding. Aber ja, wir sprechen auch über solche Themen natürlich Und auch da erleben wir natürlich unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedlichen Umgang damit. Auch Menschen, die sagen, was ist das Thema, mich überhaupt nicht, da will ich mich gar nicht mit beschäftigen. Und andere, die da durchaus offen drüber sprechen können. Da ist jeder Mensch unterschiedlich. Und auch da ist insgesamt der Männerkreis sicherlich auch eine sehr tolle Erfahrung, weil auch da erleben wir Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Alters. Tatsächlich, der Jüngste ist, glaube ich, 28 und der Älteste ist 60. Und das tut einfach gut, an den Erfahrungen der anderen teilzuhaben, an den Erfahrungen der anderen zu wachsen, selbst sich damit einzubinden und mit anderen Menschen und auch in der Tat mit anderen Männern sich darüber auszutauschen, weil wir sprachen im Vorgespräch drüber. Ich glaube, dass es Männern oft nicht so gut gelingt, sich auszutauschen wie Frauen. Zumindest mal ist es ein Klischee. Und die meisten Klischees haben ja irgendwo so ein ganz klein bisschen Wahrheit mit dabei. Und von daher ist es eine schöne Erfahrung.
Das bedeutet also, meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, warum Männer, warum, ich sage es mal gemein, provokant, warum schließt du die Frauen aus oder was auch immer? Aber gut, die Antwort hast du fast gegeben, also gezielt, also du hast den Männerkreis ja gegründet, gezielt, um tatsächlich die Männer abzuholen, da mitzunehmen, die eventuell, vielleicht sollte dann eine Frau dabei sein, erstens sich gar nicht so öffnen würden. Kann das sein?
Ja, oder? Vielleicht ist es so, dass es mit dem Öffnen schwieriger wird, aber es hat auch noch eine andere Perspektive. Ich glaube, man spielt eine andere Rolle, wenn man tatsächlich geschlechtergetrennt ist. Mhm. Das empfinde ich erstmal als positiv. Und gut, man kann natürlich auch mal, ohne jetzt despektierlich zu werden, auch mal Witze über die andere Gruppe machen, ohne dass man direkt die Antwort bekommt. Aber das ist sicherlich nicht der Sinn, aber es ist vielleicht ein angenehmer Nebeneffekt.
Ach, ich verstehe, ja gut. Und letztendlich, man muss dazu sagen, die Mädels oder die Frauen, die machen ihr eigene Dinge, ne? Auch ganz viele. Ja, richtig, und schließen genau. Die Männer auf der anderen Seite auch.
Völlig klar, ja. Das ist klar. Ja, es gibt, glaube ich, viel mehr, also zumindest mein Klischee, viel mehr diese geschlossenen Mädelsgruppen, die untereinander auf Job gehen und was auch immer tun. Und nochmal, ich animiere und motiviere gerne dazu, das auch unter Männern tun zu wollen. Aber eben jetzt nochmal nicht um über das letzte oder nicht ausschließlich über das letzte Fußballspiel oder über das schnelle Auto zu sprechen, sondern wirklich auch mal sich über wesentlichere Dinge und Themen auseinandersetzen, auch mal über die Beziehung mit dem anderen mal reflektieren oder was auch immer man alles machen kann. Es gibt da eine ganze Menge. Du hast mich im Vorfeld auch mal gefragt, willst du es als sinnvoll erhalten, innezuhalten? Ja, genau. Also ich glaube, es ist sinnvoll, ab und an mal innezuhalten und sich mal über die wesentlichen Dinge Gedanken zu machen, ohne jetzt dabei ein zu ernster Mensch zu werden oder sich irgendwie lethargisch in so ein irgendwie Gefühlsebene zu geben, sondern einfach, um daraus zu wachsen.
Das Thema Innehalten können wir jetzt auch nochmal zum Thema machen. Ich möchte zurück jetzt zu diesem 25. März oder ein paar Tage danach, ein paar Wochen danach, nachdem du verstanden hast, nachdem dir deine Frau, deine Außenwelt, deine Umwelt jetzt mal erklärt hat, Matthias, du bist gerade aufgewacht. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr war ja schon da, dass du gar nicht mehr aufwachst. Ja. Wann kam die Einsicht oder wie lange hat das ungefähr gedauert, bis du dann für dich verstanden hast, ups, also ich hätte ja tatsächlich jetzt schon nicht mehr da sein können?
Rational war es natürlich recht schnell. Emotional ist es wahrscheinlich immer noch nicht ganz da. Auch ich neige dazu, natürlich diesen Gedanken zu verdrängen. Es ist ja nicht dazu gekommen. Aber grundsätzlich, je mehr ich davon höre, meine Frau hat mir vor einigen Wochen mal noch die Bilder aus dem Krankenhaus, die sie auch von mir im Bett gemacht hat und auch andere Dinge, die habe ich mir mal in ein Album zusammengestellt, um mir dann nochmal vor Augen zu halten, welcher Weg da war. Und ja, es hätte ganz anders ausgehen können. Das haben mir viele Ärzte gesagt. Es sind da viele, viele Wunder passiert, die an diesem Tag zusammengeführt haben oder in diesen Tagen zusammengeführt haben, dass ich wieder wach geworden bin. Aber es ist wahrscheinlich ein Prozess, der mich auch noch über lange Zeit begleiten wird, die Tiefe dieses Vorfalls zu ermessen. Immer aber auch mit dem Gedanken, dass andere Menschen diese Tiefe dieses Vorfalls wahrscheinlich noch viel stärker empfunden haben als ich selbst, weil mir halt diese 6 Tage fehlen.
Verstehe. Und eine ganz aus meiner Sicht spannende Frage. Also man wird wach und man stellt, ich denke, man reflektiert, ich weiß nicht, wie du damit umgehst. Genau, wir haben gerade über Mann und Frau gesprochen, Männer machen das nur anders als Frauen. Ich stelle mir das jetzt bei mir vor und dann so wache ich auf und denke vielleicht, also ich könnte mir das jetzt so vorstellen und dann hätte ich, glaube ich, so im, weiß ich, nach einer rationalen Zeit, in der ich dann verstanden habe, jetzt bin ich knapp davor, vorbeigeschlendert, da irgendwie wo zu landen, wo ich jetzt eigentlich nicht sein möchte, wäre meine nächste Frage für mich gewesen, mein Gott, was hast du alles denn noch nicht geschafft in diesem Leben? Du hast dir so viel vorgenommen, du hast ja noch so viel nicht geschafft. Also dieses, was bei vielen kommt, so dieses schlechte Gewissen vielleicht unausgesprochene Dinge, vielleicht nicht zu Ende gemachte, ich weiß nicht, Prüfungen, Reisen, Kinder kriegen, was auch immer, was man sich da im Leben alles so vornimmt oder vorstellt. Ja. Kam das bei dir auch, dass du dann wirklich so Gedanken gemacht hast, oh mein Gott, ich habe ja, stell dir vor, es wäre passiert, da hätte ich ja ganz, ganz viel auf meiner Lebensliste noch gar nicht erledigt gehabt.
Null.
Wirklich?
Überhaupt null. Ich hatte einen völlig anderen Gedanken. Ich weiß auch nicht, wie ich mich traue, das überhaupt zu erzählen. Du kannst nachher rausschneiden, wenn es nicht passt. Aber nach so einer neurologischen Geschichte mit dreifacher Hirnbluten gibt es ja oft Wesensveränderungen, die auch durchaus langfristig bleiben. Ich habe noch ein paar neurologische Veränderungen, die bleiben wahrscheinlich auch langfristig. Aber Wesensveränderungen im Sinne von Labilitäten von anderen Gefühlsregungen und so weiter. Meine größte Sorge nach meinem Wachwerden war, dass ich anders sein würde als vorher, weil ich war vorher mit mir relativ zufrieden. Klingt irgendwie total arrogant, ist überhaupt nicht so gemeint, aber meine größte Sorge war, dass ich aggressiver, dass ich ungeduldiger, ich war vorher schon ein sehr ungeduldiger Mensch, dass ich wie auch immer anders da wieder rauskomme, als ich reingegangen bin. Die Sorge, die habe ich teilweise immer noch übrigens, wenn ich also jetzt mal wieder so besonders ungeduldig werde, dann denke ich, warst du schon vorher so ungeduldig oder bist du dann erst seit dem Unfall? Aber grundsätzlich nein, diese Dinge, was ich hätte noch regeln können, müssen, wollen, wie auch immer, reisen überhaupt nicht. Ich reise total gern, ich fahre total gern mit meiner Frau in Urlaub, aber es ist angenehmer Nebeneffekt, aber nicht Inhalt meines Lebens und von daher wäre es auch kein Versäumnis gewesen, es nicht tun zu können. Also höchstens dieser Gedanke, dass ich froh bin, es überlebt zu haben, alleine für meine Angehörigen, weil meine Familie damit sicherlich nicht so leicht zurechtgekommen wäre, wie ich damit zurechtgekommen wäre, weil ich hätte ja nichts mehr zurechtzukommen zu haben.
Ja, genau. Aber das ist fast beneidenswert. Also wenn du jetzt erzählst, nein, ich habe, also eigentlich kommen wir zu dem Ergebnis, du hast nichts bereut in deinem Leben oder hast alles geschafft und alles soweit irgendwie fertig und hast keinen Mist gebaut und brauchst nicht irgendwie keine Aussprache mit Menschen, die irgendwie noch da sind oder hast dich nicht mit Streit mit jemandem verabschiedet und hättest da irgendwie die Wogen glätten müssten. Das hast du alles nicht gehabt, das ist ja Wahnsinn.
Ja, das kann ich so auch nicht sagen. Nicht sagen. Du hast mir eben gefragt, ob ich irgendwelche Dinge versäumt hätte, die ich gerne gemacht hätte, wie zum Beispiel die Reise oder was weiß ich, was hast du noch gesagt?
Häuser bauen, Kinder kriegen.
Genau, das sind alles so diese materiellen Dinge. Meine gut, Kinder kriegen, hätte mir schon leid getan, wenn ich meine 3 nicht hätte, weil die natürlich ein ganz wesentlicher Punkt in meinem Leben sind. Aber die habe ich ja nochmal, die habe ich ja nicht versäumt, sondern tatsächlich auch bekommen dürfen.
Gott sei Dank.
Oder geschenkt bekommen dürfen. Aber es gibt natürlich immer Versäumnisse, immer die Frage. Und auch das ist eine Sache des Innehaltens. Wenn ich innehalte, mit wem bin ich quer, mit wem bin ich nicht eins, mit wem könnte ich, sollte ich, wo ist es wert? Und ich glaube, viele Beziehungen sind es wert, beibehalten zu werden und Dinge zu klären, die zu klären sind. Da gibt es durchaus, also da überschätzt du mich völlig, oder vielleicht habe ich das auch einfach völlig falsch ausgedrückt, als ich eben sagte, ich bin mit mir zufrieden. Nee, da gibt es schon eine Menge Dinge, wo viele Unklarheiten zu klären sind, die ich wahrscheinlich immer noch nicht geklärt habe oder wie auch immer. Aber jo, meine Frau würde jetzt sagen, wenn sie es ist, wahrscheinlich ist das der Grund, warum du jetzt auch viel mehr sprichst als vorher, weil ich habe in der Tat durch die zeitliche Entlastung der nicht mehr Pflegesituation mit meiner Mutter durchaus den Kopf sehr viel freier bekommen und spreche mit mehr Menschen mehr.
Ich hoffe auch mit deiner, ich hoffe auch mit deiner Frau mehr als mit deiner Chefin.
Ja, definitiv, ja. Also ich hoffe, sie wird es jetzt bestätigen, wenn sie es mal hier hört. Aber das ist natürlich das Wichtigste. Aber grundsätzlich sind Beziehungen dazu da, gepflegt zu werden. Und ich glaube, das ist eine Lehre, die wir auch aus der Corona-Zeit ziehen können, wo ja viele Beziehungen nicht möglich waren oder eingeschränkt sind oder waren oder immer noch sind. Ich glaube, so blöde diese Zeit ist, lehrt sie einen, wenn man innehält, wie wichtig die Beziehungen zu anderen Menschen sind. Und ich hoffe, dass in der Nach-Corona-Zeit, die eines Tages irgendwann mal kommen wird oder auch vom nächsten mit der Mit-Corona-Zeit, wo wir eben lernen, mit der Corona-Krankheit zu leben, dass wir da wieder zurückkommen in Gemeinschaft, in Beziehung, die jetzt im Moment vielleicht brach liegen. Und auch da gehört das Innehalten zu, mit wem habe ich eigentlich lange nicht mehr. Und wir haben uns, meine Frau und ich, eigentlich auch die zwei gute Eigenschaften behalten. Wenn man über jemanden nachdenkt und sagt, auch also mit dem habe ich längst nicht mehr oder lange nicht mehr, dass man dann auch tatsächlich mal zum Telefon greift oder einen Brief schreibt oder meinetwegen auch so was Doofes wie ein E-Mail oder ein WhatsApp oder was auch immer, weil das an den anderen Denken unter dem Gesichtspunkt, auch weißt du was, vor 2 Jahren habe ich mal an dich gedacht, hat eine andere Dimension, als das auch wirklich zu pflegen. Und die zweite Sache, wenn ich schon sage, was uns angewöhnt haben. Wir haben tatsächlich ein Glas im Schlafzimmer stehen, in diesem Glas liegen Zettel drin. Mhm. Wenn wir gemeinsam den Eindruck haben, dass der Tag ein besonderer war, dann schreiben wir den Inhalt dieses besonderen Tages auf den Zettel und werfen ihn in ein Glas. Es steht jetzt erst seit 1,5 Jahren. Ich kann also nicht sagen, was passiert, wenn man so ein Glas aufmacht, weil wir haben es noch nicht aufgemacht. Aber der Sinn oder der Gedanke ist einfach, irgendwann mal über diese Momente dann zu reflektieren, indem man das Glas mal aufmacht und die Zettel in wilder Reihenfolge einfach mal gemeinsam teilt. Idee meiner Frau.
So eine schöne Idee. Eine so tolle Geste. Tolle, tolle Idee. Ja, ich überlege gerade, ja, ist eine gute Idee.
Ja, wie gesagt, war die meiner Frau.
Muss ich meinen Mann auch mal vorschlagen.
Genau. Ja. Und ich freue mich auch darüber. Es sind natürlich in dieser Zeit, die wir da jetzt hier mitgemacht haben, vielleicht ein paar weniger Zettel zusammengekommen als in anderen Zeiten. Aber grundsätzlich hat es eben auch was mit Innehalten zu tun, mit Augenblick genießen zu tun und von daher vielleicht für den einen oder anderen durchaus eine Anregung, sowas auch wahrzunehmen.
Magst du uns ein paar Beispiele nennen? Oder ist das zu persönlich?
Hey, das
ist der 25.03.21 auch einer der Zettel?
Ich weiß nicht, was meine Frau eingeschrieben hat. Ich konnte an dem Tag noch nicht schreiben. Dafür hatte ich noch zu viele neurologische Defizite. Aber er hätte auf jeden Fall das Zeug dazu, da auf den Zettel reinzukommen. Ja,
würde ich auch sagen. Ja. Und was noch? Also gibt es ein paar Beispiele?
Ach, einfach auch ein schöner Urlaubstag oder ein Erlebnis mit den Kindern oder also auch mit den erwachsenen Kindern oder was auch immer. Irgendwas, was man genießt, was man schön findet, was man besonders findet, ohne konkretes Beispiel.
Ganz, ganz toll. Und beim Schreiben des Zettels kommt man ja auch ins Gespräch, ne? Also die Kommunikation zu dem Moment innehalten. Und vielleicht später nochmal, wie du sagst, in ein paar Jahren vielleicht dieses Glas nochmal öffnen und nochmal innehalten oder reflektieren und sich den Tag nochmal ins Gedächtnis holen, gemeinsam. Das ist eine sehr, sehr schöne eine sehr schöne Idee tatsächlich. Ich habe nämlich, wo wir gerade auch, wir haben das Thema Mann-Frau ja auch ein bisschen angerissen. Ich habe, wenn mein Mann von der Arbeit kommt und ich frage, wie geht's dir heute, sagt er gut. Punkt. Wird sich das irgendwann ändern? Wird sich das irgendwann
nicht,
ändern?
Nicht zwingend, aber du ja. Als Podcast-Moderatorin weißt auch, dass man geschlossene Fragen oder offene Fragen stellen kann, oder? Was hast du heute erlebt? Wäre die offene Frage zu, wie geht's dir oder wie war es heute?
Ja, genau, wie war es heute?
Ach, da muss auch, da gibt keine Regeln hier. Da ist jeder unterschiedlich gestrickt, da ist jede Persönlichkeit auch unterschiedlich. Schade wäre es nur, wenn man Dinge, die man gerne tun würde, nicht tut, weil man sich nicht traut, weil man meint, es wäre nicht passend, weil man meint, der andere könnte da drauf und so weiter. Das ist immer doof. Ich glaube, man sollte da einfach sein Gefühl hören und diesem Gefühl auch folgen und sich da vielleicht auch mal was trauen und miteinander tatsächlich mal, weil das sich die Social Medias und die Fernseher und die Computer dieser Welt ausmachen und einfach nur mal miteinander zu leben und zu erleben, egal ob jetzt in der Partnerschaft oder in der Familie oder wo auch immer, hilft, glaube ich. Aber jetzt, ich habe eben gesagt, wer bin ich, dass ich anderen Leuten was vorschlagen würde oder belehren würde, und jetzt fange ich selbst an zu belehren, das will ich nicht, aber du hast ja nur gefragt.
Ich wollte gerade sagen, nein, das tust du nicht, also ich habe ja gefragt. Also
ja, genau.
Auf jeden Fall. Ja, also auf jeden Fall. Wir haben in der Vorbereitung für unser Gespräch, wir kommen so langsam zum Schluss, trotzdem wollte ich gerne noch einen wichtigen Punkt ansprechen. Wir haben in der Vorbereitung darüber gesprochen, dass man eventuell, also nicht belehrend, aber man sollte sich mit dem Thema Leben und Tod im Leben noch beschäftigen. Das würde auf jeden Fall ratsam für alle da draußen, für jung und alt. Und in diesem Zusammenhang hattest du mich auf ein Gedicht hingewiesen. Und darüber wollten wir kurz sprechen. Würde das jetzt aus deiner Sicht passen oder nicht? Vielleicht sollten wir das zum Schluss.
Wenn ihr da draußen zuhört, dann passt es auf jeden Fall. Wenn ihr bis hierhin schon abgeschaltet habt, schadet auch nichts. Von daher
gerne, ja. Lass uns doch vielleicht mal einen Auszug aus diesem Gedicht. Ja. Ja. Wenn du nichts dagegen hast, wenn du uns das vortragen magst.
Ja. Ich will aber kurz vielleicht noch sagen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, weil wir sprachen eben im Vorgespräch über Leben, über Sterben, letztendlich auch über mein Christsein und was das mit mir macht. Und meine Befürchtung war jetzt irgendwie belehrend, missionierend, wie auch immer zu wirken, was ich nicht wollte. Und ich habe vor einiger Zeit allerdings auch in der Predigt in der Kirche einen Querverweis auf einen völlig weltliches, völlig unreligiöses, vielleicht aber doch nicht Gedicht bekommen. Und dieses Gedicht war mir in Grundzügen aus meiner Schulzeit bekannt. Oh, jetzt kommt der Alte in 57 Jahren und zitiert die irgendwelche Gedichte, Theodor Fontane. Vielleicht kennt es doch der ein oder andere, sonst gerne mal nachgoogeln. Herr Ribbeck zu Ribbeck im Havelland. Weil es ging so um die Frage, was gebe ich weiter? Wie geht es mit meinem Leben? Was kommt danach? Was war davor? Und ich zitiere einfach mal so die ersten vier Zeilen. Das war der einzige Punkt, den ich aus dem Gedicht tatsächlich nur auswendig kannte. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand und kam die goldene Herbstenszeit und die Birnen leuchteten weit und breit. Da stopfte, wenn's Mittag vom Turme scholl, der von Ribbeck sich beide Taschen voll. Und das tat er nicht, weil er so gerne Birnen aß, sondern weil er diese Birnen weitergegeben hat. Da geht's nämlich dann weiter und kam in Partien ein Junge daher, so rief er, Junge, bist ne Bär. Und kam ein Mädel, so rief er, Lüt Birn, komm mal rüber, ich geb dir ne Birn. Warum erzähle ich das? Weil das Gedicht ganz anders weitergeht. Herr Ribbeck von Ribbeck zum Havelland verstirbt, logischerweise, weil das Leben ist endlich. Und er hat als sozusagen letzte Idee gesagt, legt auf mein Grab eine Birne. Und was ergab sich daraus, das wissen wir alle, wenn wir in Biologie gut aufgepasst haben, die Birne hat Kerne und danach stand ein Birnbaum auf seinem Grab. Und so endet Theodor Fontane auch das Gedicht, in dem er danach dann beschreibt, dass nach vielen, vielen Jahren auf diesem Birnbaum oder von diesem Birnbaum natürlich logischerweise Birnen gewachsen sind. Und der Birnbaum von seinem Grab zu den Kindern sprach: Junge, willst du eine Birne? Und Lüttbirn, ich gebe dir eine Birne. Also quasi seinen Gedanken da weitergegeben hat. Und von daher war mir das so die weltliche Betrachtung der religiösen oder geistlichen Betrachtung, die in meinem Leben eine wichtige Rolle spielt, dass es nach dem Leben eben auch weitergeht. Wie auch immer, wo auch immer, wann auch immer, aber es kann weitergehen. Und wenn man diesen Gedanken eben so ein bisschen weitergibt und denkt immer daran, wenn man jetzt auf dem Teller wieder eine Birne hat, dann könnte es ja schon ein bisschen helfen beim Innehalten.
Jawohl. Auf jeden Fall hilft dieser Gedanke, das Leben, naja, als wertvoll zu betrachten und dankbar zu sein. Mhm. Dankbar zu sein für kleine Dinge, für eine Birne, ja, aber natürlich auch.
Und es geht noch eins weiter. Ich habe tatsächlich jetzt im Vorhinein vor unserem Podcast dieses Gedicht eben erstmal mir mal richtig reingezogen und 1889 geschrieben im Kaiserreich in einer Zeit, oh Gott, ich bin geschichtlich ein völlig uninteressierter Mensch und jeder Geschichtslehrer, der jetzt hier zuhört, mag mir das zurechtrücken, aber ich glaube, es war auf jeden Fall eine Zeit, die von sehr großen sozialen Ungleichheiten geprägt war, von einem hohen Standesdenken, von einem die da oben, wir hier unten, von denen die haben es und wir brauchten es. Und in diesem Zusammenhang war mir dieser Herr Ribbeck von Ribbeck im Havelland auch wichtig, weil er nämlich da oben war und trotzdem da unten gegeben hat und diese Not der anderen auch gesehen hat und nicht nur für sein eigenes Leben gesehen hat und auch nicht die Direktive gegeben hat, ihr müsst das auch so machen, sondern einfach aus seinem eigenen Leben über den Birnbaum auf seinem Grabe diesen Gedanken weitergegeben hat und dieses Teilen, dieses Not der anderen sehen. Und das finde ich, also ich habe, bevor wir hier angefangen haben, die Siegener Zeitung gelesen und wenn ich da die Not, die Nöte der heutigen Zeit erkenne, die Gewalttaten gegenüber Journalisten und die, was auch immer da im Moment alles geht, dann glaube ich, tut es beim Innehalten immer mega gut, durchaus nach oben und nach unten zu gucken.
Und nicht nur auf sich selbst, sondern auf andere.
Richtig. Man darf sich selbst nicht vergessen. Das ist im Übrigen, liebe deinen Nächsten, aber so wie dich selbst. Das heißt erstmal die Selbstliebe, bevor man das andere tun kann. Aber ganz genau eben nicht nur sich selbst in den Vordergrund stellen, sich selbst vielleicht an der einen Stelle nicht so wichtig nehmen und einfach den anderen wahrnehmen und schauen, wo man helfen kann. Und das hat nichts mit Geld zu tun oder mit materiellen Dingen, sondern das sind wirklich die Kleinigkeiten im Leben, die da helfen können, einem anderen Menschen helfen können, wahrgenommen zu werden. Man selbst möchte gerne wahrgenommen werden. Und so wäre es eigentlich eine völlig logische Konsequenz daraus, auch andere Menschen wahrzunehmen, ihre Sorgen, Nöten, aber Freude zu wahrzunehmen und alles miteinander zu teilen. Das wäre das, was ich mir so für nach der abgeschlossenen Corona-Zeit, aber natürlich auch schon für in dieser Zeit wünschen würde.
Schön. Da haben wir schon ein Schlusswort, ein schönes, glaube ich, gehabt. Isadan, du willst das noch ergänzen gleich. Da können wir gleich nochmal gucken, ob wir das noch zusammenfassen. Also wir haben nicht missioniert, finde ich. Es war heute sehr schön. Wir haben über weltliche Themen gesprochen, über das Thema Leben und oder Tod im Leben und dass das Wesentliche immer wieder heißt, innezuhalten. Das habe ich jetzt von dir mitgenommen. Das wunderschöne Beispiel mit dem Glas in eurem Schlafzimmer mit dir und deiner Frau, wie ihr das praktiziert, das kann man anders machen. Aber das ist ja auch etwas für Gemeinsames. Man kann für sich selbst ja was überlegen, aber so jetzt als auch für ein Pärchen oder mit Kindern kann man das Gleiche ja auch machen. Ja. Was verbindet, glaube ich, und und uns so ein bisschen dazu bringt, im Augenblick zu sein und nicht schon wieder auf irgendwelchen Social Media unterwegs zu sein und in unser Smartphone zu gucken von morgens bis abends. Ja.
Wobei, ganz ehrlich, wenn es das alles nicht gäbe in Social Media, wären wir heute nicht hier. Von daher hat ja immer alles auch da seine zwei Seiten. Also es geht nicht darum, das eine über das andere zu halten, sondern das eine mit dem anderen gemeinsam betrachten zu können.
Ja, da bin ich auf jeden Fall auch deiner Meinung. Ich bin auch ungern derjenige, der entweder sich auf der einen oder anderen Seite einreiht, sondern ich versuche immer so die Mitte zu finden. Und ich finde, jede Entwicklung jederzeit hat seine Berechtigung. Ich glaube, als wir persönlich miteinander gesprochen haben, hatte ich noch gesagt, zu der Zeit, als der Fernseher kam, der war wahrscheinlich auch verschrien und der Böse, der Teufel, ne? Und ja, und heute ist es.
Und wenn Gott gewollt hätte, dass der Mensch fliegen könnte, hätte ihm ja Flügel gegeben. Warum sollen wir in ein Flugzeug steigen und ja, was ja, und auch immer? Sachen.
Genau. Ja. Ganz toll. Also bevor wir zu unseren sogenannten Speed-Dating-Fragen kommen, die ich immer jedem Gast in meinem Podcast stelle, würde ich dir trotzdem gerne nochmal das Wort übergeben und fragen, ob du für uns, jetzt hast du schon ganz viele sozusagen Botschaften für uns da gehabt. Magst du das nochmal zusammenfassen? Dann würden wir direkt zum Schluss übergehen. Also einfach zusammenfassend, was wollen wir der Menschheit da draußen heute mitgeben? Vielleicht auch nochmal bezogen auf dein persönliches Erlebnis am 25.03. Ich habe übrigens noch gar nicht erwähnt, dass wir am gleichen Tag Geburtstag haben. Das muss unbedingt gesagt werden. Genau. Ja. Das war natürlich einer der besonderen Gründe, warum ich dich eingeladen habe. Aber nicht nur. Wir haben am gleichen Tag Geburtstag, der Matthias Vetter und ich. Genau. Ja. Vielleicht dazu dann Schlusswort auch im Hinblick auf dieses Erlebnis. Und dann, genau, ich überlasse dir das Wort.
Im Hinblick auf das Erlebnis, sich bewusst zu sein, dass das, was man hat, nicht selbstverständlich ist, dass das, was man hat, egal was es ist, dass man sich morgens früh die Zähne putzen kann und dass man abends gesund ins Bett gehen kann und was auch immer, eben jederzeit auch eine Unterbrechung oder eine Veränderung erfahren könnte, dass man sich mit diesem Gedanken eben dieser Selbstverständlichkeit vielleicht anders nähern könnte. Ich habe das so für mich in Worte gefasst und habe, nachdem ich nach der neurologischen Reha oder währenddessen und danach 6 Wochen Rollator gefahren bin, habe ich gesagt, ich glaube überhaupt nicht, was für ein befreiendes Gefühl ist, mit 57 keinen Rollator mehr zu brauchen. Mhm. Eine völlige Selbstverständlichkeit für 98% aller 57-jährigen Menschen und noch viel mehr eine Selbstverständlichkeit für alle, die hier zuhören, die wahrscheinlich deutlich jünger sind. Aber es ist eben keine Selbstverständlichkeit. Von daher sich über diese Nicht-Selbstverständlichkeiten zu freuen, das eine innehalten, achtsam sein, auf den anderen hören, die Not des anderen sehen, erkennen, aber auch die Freuden des anderen teilen, reden, sprechen, Gefühle teilen. Fertig.
Punkt. Sehr schön. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Wir kommen zu den sogenannten Speed-Dating-Fragen, lieber Matthias. Bist du bereit? Bist du bereit? Wenn die, ist dir Speed-Dating geläufig? Hast du das schon mal mitgemacht?
Ich habe ja schon 3 von deinen Podcasts gehört. Ach so. Von daher ahnte ich, was kommen würde. Und ansonsten ist mir Speed-Dating natürlich nicht vom Dating her, aber durchaus in der Bank gibt es den Elevator-Pitch. Kennst du den?
Oh, nee.
Mach dich über deine eigenen Stärken bewusst und erkläre jemandem anderen, was dich ausmacht, innerhalb der Zeit, die der Elevator, der Aufzug braucht, um vom Erdgeschoss in den 5. Stock zu fahren. Was eben dazugehört, ist erstmal, dass man sich selbst erstmal über seine eigenen Stärken und Schwächen bewusst ist. Wahrscheinlich ist das Speed-Dating geht so in diese Richtung oder in diese Fragen vielleicht, weiß ich nicht.
Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee für meinen nächsten Podcast. Die kriegen keine Speed-Dating-Fragen mehr. Elevator Pitch. Toll. So, okay, wir fangen an.
Ja.
So, wenn du heute in die Vergangenheit zurückreisen könntest, was würdest du gerne deinem 15-jährigen Ich über die Zukunft erzählen und hättest du da einen Tipp für den Matthias, für den Kleinen?
Sei vielleicht ein bisschen selbstbewusster als du, Matthias, vor 32 Jahren warst. 42, oh Scheiße. 42 Jahren warst, mach dich auch da schon über das bewusst, was deine Person ausmacht. Lass dich nicht verbiegen, aber glaub auch nicht, alles kommt von dir, sondern nimm Ratschläge, Ideen, Gedanken anderer Menschen auch auf und an und mach was draus. Alles unter dem Gesichtspunkt, dass eben ja nicht selbstverständlich ist und vor allen Dingen, aber das ist mir, glaube ich, sowieso ganz gut gelungen, lass dich nicht davon beeindrucken, was man hat, sondern was man ist. Darauf kommt es im Leben an. Es kommt nicht darauf an, was man hat, sondern es kommt darauf an, was und wer man ist.
Sehr schön, ein sehr schöner Satz. Das wird ein Zitat. Ich muss am Ende des Gesprächs immer ein Zitat rauswählen, was ich dann, das wird genau das. So, wenn du in die Zukunft reisen könntest, was würdest du dein 90-jähriges Ich fragen wollen?
Das ist die Frage, über die ich am längsten nachgedacht habe, weil ich es ja eben in deinen drei Podcasts schon, also in den drei, die ich schon gehört habe, auch gehört habe. Ich würde mein 90-jähriges Ich fragen, ob ich mich zu dem Zeitpunkt mehr freue über das, was hinter mir liegt, was ich weitergegeben habe oder ja, nicht erreicht, aber was ich erlebt habe, oder ob ich mich mehr freue darauf, was vor mir liegt. Jetzt sind wir wieder bei der Frage, was kommt danach? Aber da ist natürlich als Christ das, was man unter dem ewigen Leben betrifft, wo auch immer, wie auch immer, wann auch immer, durchaus eine Frage, ob ich das mit 90 noch genauso gelassen sehe, wie ich es heute sehe.
Das würde ich dir wünschen, auf jeden Fall. Warum Danke. Denn noch nicht? Ganz klar.
Warum auch nicht? Weil man sich vor einer Situation mit der Situation schwieriger tut als, nee, Moment, weil man sich vor einer Situation eine Situation wünscht, wenn sie dann da ist, tut man sich vielleicht doch schwer. Ich denke mit manchmal Menschen, die die ganze Zeit sagen, oh, weißt du was, wenn ich mal in Rente bin, dann, und wenn sie dann in Rente sind, fallen sie ins tiefe Loch. Von daher weiß ich ja nicht, wie ich mit 90 über das Sterben, den Tod und die Zeit danach denke.
Okay, ja. Also auf jeden Fall eine interessante Betrachtungsweise. Auch dieses, genau, weil man denkt ja jetzt so, du freust dich auf das, was danach kommt, aber du weißt jetzt nicht, ob du genauso denkst, wie du kurz davor bist. Aber das würde ich dir auf jeden Fall wünschen.
Danke,
Was würdest du dir für unsere Welt an Veränderungen wünschen vielleicht?
Erstens, ja, also man kann die Welt ja nicht verändern. Letzten Endes, ich kann die Welt nicht verändern. Ich kann einzig und allein, das ist eine Erkenntnis, die ich gerne auch weitergebe, ich kann nur mich selbst verändern. Ich kann auch nicht mal den anderen Menschen verändern. Ich kann nur mich selbst und bestenfalls meine Einstellung zu Dingen ändern. Aber auf keinen Fall kann ich jemanden anderen verändern, erst recht nicht die Welt. Aber deswegen kann man ja trotzdem Wünsche haben. Und von daher habe ich mir in der Tat da mal 5 Dinge, weil ich die sonst nicht aufeinander bekommen hätte, aufgeschrieben. Ich wünsche einsamen Menschen Gemeinschaft. Ich wünsche lauten Menschen Ruhe. Ich wünsche armen Menschen ein Auskommen, egal wo auf dieser Welt, ob das Wohlstand sein muss, ein Auskommen. Ich wünsche reichen Menschen das Besinnen auf Wesentliches, den aggressiven Menschen den Blick für den anderen und dem depressiven Menschen wünsche ich Mut, aus dieser Depression herauszukommen und ein helfendes Gegenüber. Und letzten Endes für uns alle irgendwo den Wunsch beim Innehalten zu merken, was man hat und was man vielleicht auch gerne haben möchte an Eigenschaften und sich dabei auch helfen lassen. Ich denke da an viele Menschen, die in dieser Zeit vielleicht auch krank geworden sind an der Einsamkeit oder an den Zuständen, die das dann schieben auf Staat und Einschränkung der Freiheit oder was der Henker, die einfach sich helfen lassen können müssten. Und da wünsche ich jedem den Mut, sich von wem auch immer, nicht nur der Therapeut, aber auch nicht nur der Pastor, aber auch nicht nur der Partner, aber auch sich da helfen zu lassen, wenn er den Eindruck hat, dass er Hilfe braucht. Und diesen Eindruck, den gewinnt man wahrscheinlich am ehesten beim Innehalten und beim darüber nachdenken.
Okay. Vielen, vielen Dank für diese Punkte. Das war auch gut, auf jeden Fall. Meine letzte Frage für heute, Matthias,
dann sind wir am Ende. Anna.
Was hilft dir persönlich, mit dem Herzen zu denken?
Das erleichtert natürlich mein soziales Umfeld, meine Familie, meine Frau, alles, was ich an Kontakten habe, erleichtert einem das. Aber auch die Frage habe ich ja schon gehört. Und ich glaube, die wichtigste Geschichte ist, dass ich mich als Geschöpf Gottes geliebt fühle. Wir haben da in der Kirche so ein Lied: Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und ist mir so ein ganz wesentlicher Satz, weil ich habe Ecken, ich habe Kanten, ich habe Dinge, wo ich nicht so bin, wie ich sein möchte. Ich habe Dinge, wo ich mich verändern möchte, wo ich hadere, wo ich mit anderen Leuten Unrecht getan habe. Und trotzdem weiß ich, darf ich mich geliebt fühlen, unabhängig, also sowohl von Gott als auch von meiner Familie, meinen Mitmenschen. Und das hilft mir, glaube ich, mit dem Herzen zu denken. Ja.
Wie schön. Ich fühle mich geliebt, egal wie ich bin. Ja, oder? Ja, total schön. Und wir hatten das Thema ja auch schon im Vorgespräch, will ja jetzt gar nicht so tief hinein, aber das passt jetzt gerade dazu. Thema Religion, das hilft dir und ich, also wenn man die zuhört und das sieht und ich sehe jetzt gerade deinen Ausdruck vor den Worten, die du sagst, jetzt gerade nicht, jetzt hast du die Kamera weggedreht.
Jetzt aber passt wieder. Ich habe nur am Zeil gezogen, ja.
Ja, dass du dich geliebt fühlen darfst, egal wer du bist und wie, so wie du bist. Und das ist natürlich etwas, was, glaube ich, schon ja eine Art Erfüllung ist, wenn man das so sagen darf. Und was ich gerade auch jungen Menschen so wünschen würde, weil ich auch unheimlich viele sehe oder kenne, auch in meinem privaten Kreis, gerade junge Leute, gerade sehe und erkenne, wie sie sich verlieren oder nicht finden. So, nicht verlieren, sondern nicht finden. Und wir haben ja beide gesagt, wir wollen heute nicht missionieren. Ich kann da eh nicht mitmachen, weil ich ja, meine persönliche Geschichte, sind wir gar nicht darauf gekommen, aber es ist auch letztendlich egal. Es geht einfach darum, dass man irgendwas für sich findet, sei es eine Glaubensrichtung, sei es es gibt neumoderne spirituelle Ansätze, wo man an irgendwelche Dinge glaubt, die im Universum passieren. Aber ich glaube, alle Ansätze haben dieses Thema, dass es irgendwann weitergeht nach dem Tod. Es geht in irgendeiner Form weiter. Und diese Liebe, egal von wem und wie man sich das vorstellt und welchen Gott in Anführungsstrichen man sich ausmalt als einen alten Mann mit Bart oder das Universum oder wie auch immer man das nennen möchte. Ich würde der Jugend da draußen oder den jungen Menschen, die jetzt gerade heranwachsen und vielleicht auch gegenüber der Kirche gerade, das hatten wir ja heute besprochen, wir haben heute den 25. Januar, gestern kam diese Sendung, diese kritische Sendung mit der katholischen Kirche im Fernsehen beim ARD, hatten wir gerade drüber geredet. Und vielleicht sollten wir das kurz ansprechen zum Schluss, weil ich unheimlich wichtig finde, dass man als junger Mensch, auch nachdem man so eine Sendung gesehen hat, nicht trotzdem nicht sagt zu 100%, ich möchte mit dem ganzen Glauben und dem Thema Glauben, Gott oder was auch immer sich dahinter versteckt, gar nichts zu tun haben, weil die haben ja nur Blödes im Kopf. Und vielleicht magst du da auch was dazu sagen, dass man da sich trotzdem vielleicht für irgendeinen Weg entscheidet, weil das ist so, so wichtig, diese Liebe, die du gerade erwähnt hast. Es ist so wichtig, dass man sich geliebt fühlt, dass man sich zu sich selbst die Liebe findet oder zu sich selbst findet, ja, dass man Selbstliebe empfindet. Ja, je früher man damit anfängt, desto schöner ist der Lebensweg. Mhm. Und magst du da was dazu sagen? Also ich meine jetzt zu diesem aktuellen Thema mit der Kirche, aber auch vielleicht auch noch mal eine Botschaft. Jetzt habe ich dich, bitte ich dich für eine zweite Botschaft, was man den Glauben angeht. Ja.
Wäre sicherlich feige, nichts zu sagen. Also erstmal, ganz egal, wo diese Kraft herkommt. Als Christ habe ich einen personifizierten Gott, nämlich eben in Person Jesu Christi. Und das hilft, glaube ich, weil es eben ein Mensch ist und nicht nur ein wie auch immer geartetes, nicht bekanntes und nicht greifbares Universum, aber das nur so am Rande. Über die Kirche darf man kritisch denken, über alle Kirchen, alle Gruppen, alle Arbeitgeber, alle was auch immer darf man kritisch denken. Aber grundsätzlich ist bei allem kritischen Denken, glaube ich, wichtig, dass man beide Seiten sieht, dass man das Kind nicht mit Bade ausschüttet. Und beide Seiten heißt zum Beispiel auch, dass ich positive Dinge, die auch in Kirchen passieren und ablaufen, auch wertschätze und nicht eben aufgrund der negativen Dinge mich dem dann nur den Rücken zudrehe, weil dafür hat einfach auch die Kirchen die Funktion, Menschen anzusprechen. Und ich finde die, was ist denn die Kirche? Ist das die Institution? Ist das das Rechtsgebilde? Ist das das, was in Rom oder in Bielefeld oder wo auch immer ist? Oder ist das, was ich hier erlebe, die Menschen, die sich in der Kirche als Gemeinschaft treffen oder auch außerhalb der Kirche, meine Männersache oder der Kindergottesdienst, die was auch immer, das ist viel mehr Kirche. Und auch da passieren doofe Sachen und auch da passieren gute Sachen. Und die Welt ist nie schwarz und die Welt ist nie weiß, sondern es ist immer irgendwo was dazwischen. Und macht euch die Mühe, nicht nur die Überschriften zu lesen, macht euch die Mühe, nicht nur mit dem Mainstream zu blasen und zu sagen, alles scheiße. Ja, wenn ihr nicht mehr tun könnt, redet aus, und wenn ihr doch noch tun könnt, weil das kam auch in dem Film sehr deutlich rüber, dass es da auch Menschen gibt, die sagen, ich bin zwar, leide zwar darunter, aber ich sehe auch das Positive und möchte nicht austreten und möchte hier noch mitgestalten, solange es mir möglich ist. Deswegen, ja, gilt es auch nicht nur für diesen Skandal, der ganz, 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 ganz schlimm ist, sondern es gilt für alle Aspekte der gesamten Welt, ob das die Politik ist, auch das ist nicht nur scheiße und nicht nur toll, sondern es ist immer irgendwo dazwischen. Und macht euch die Mühe, dahinter zu schauen und euch da eine Meinung rauszubilden.
Ganz genau. Und du sagtest ja irgendwie, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, du sagtest irgendwann mal, du als Person kannst ja eh niemanden verändern. Du kannst dich selber verändern, hattest du gesagt.
Ja.
Oder die Einsichten, Einstellungen zu bestimmten Dingen. Und das finde ich jetzt hier auch passend. Leute, wenn wir nur Schlechtes über andere denken und immer mit dem Schimpfen über Politik, über Kirche, über alle möglichen, kriegt man die Dinge nicht verändert. So. Und wenn man das Glück aber in sich selbst sucht, wenn man nach Selbstliebe strebt, dann kann man sicherlich sowieso auch noch anders Liebe schenken. Und soll es Jesus Christi sein, soll es das Universum sein, soll es Buddha sein, egal wer, was auch immer ihr euch für euer eigenes Glück vorstellt oder findet oder ja, oder euch einfach in den Schoß fällt, im einfachsten Fall, sucht weiter, bevor man wirklich die Verantwortung komplett abgibt. Man gibt ja die Verantwortung komplett ab, indem man einfach sagt, so, ich wende mich allem ab, ist alles blöd, alles scheiße, wie du sagst. Aber so kommt man zu seinem Glück oder zu seiner Liebe ja auch nicht. Auf gar keinen Fall. Das ist nämlich genau das Gegenteil. Ja. Und
schönes Schlusswort, Anna.
Dankeschön. Jetzt hattest du schon zwei, genau. Ja. Jetzt durfte ich auch nochmal eins sagen.
Unbedingt.
Ja. Vielen, vielen Dank. Ja. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du dir auf jeden Fall Zeit genommen hast. Wir haben beide ein bisschen gehadert, bis wir uns dazu entschlossen haben. Es war kein einfaches Thema. Für mich ein herausforderndes Thema, das hatte ich am Anfang gesagt. Und ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass ich auf jeden Fall das Thema Leben und Tod oder der Tod im Leben auf jeden Fall nochmal sprechen sollte oder werde. Vielleicht mit deiner Frau, wenn sie sich dafür entscheidet. Das wäre natürlich ganz toll. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörer, ZuhörerInnen bis zum Schluss geblieben sind und zugehört haben. Und auch wenn nicht, wie du sagst, zwischendurch abgeschaltet haben, auch egal. Ich bedanke mich bei dir, dass du so offen warst, dass du deine Message, deine Botschaft mit mir für die Außenwelt heute 2,5 Stunden lang oder 2 Stunden lang nach außen getragen hast. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, ich hätte nie gedacht, dass wir wirklich so viel Zeit füllen. Also ich ganz am Anfang, als du mich angesprochen hast, meine ich, hätte ich irgendwie mal 20 Minuten aufgenommen. Aber vielleicht war das nur so ein Wunsch. Und als ich dann die ersten Podcasts hörte und die dauerten 50 Minuten, habe ich gedacht, meine Güte, wer hört denn dazu? Und das schaffst du doch im Leben, nicht dazu füllen. Und du hast da wirklich eine sehr schöne Art und Weise einer Menschen zum Reden zu bringen und 50 Minuten zu füllen. Und vielleicht für alle die jetzt immer noch zuhören, so die Idee, wenn es euch gut tut, teilt es einfach mal. Ich glaube, Podcast, ich bin da zwar eine andere Generation, aber ich glaube, da muss man nur auf diese 3 Pünktchen oben gehen, dann kann man da tatsächlich teilen. Und wenn ihr den Eindruck habt, dass der, die und derjenige davon profitieren könnte, dann ja, gibt's einfach mal über die 3 Pünktchen auf welche Art und Weise weiter. Weil ich glaube, das hat auch was damit zu tun, wie achtsam ich mit dem anderen umgehe. Und wenn mir was selbst gut tut, dann kann ich es ja auch anderen gut tun lassen können.
Vielen Dank. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Hallo, du da draußen. Herzlichen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Am Ende habe ich eine ganz besondere Bitte an dich. Wenn auch du eine spannende Geschichte zu erzählen hast, fühl dich hier und jetzt dazu eingeladen, mich anzuschreiben, mich anzurufen oder persönlich anzusprechen. Vielleicht bist du der nächste Gast in meiner nächsten Podcast-Folge. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Abo und eine positive Bewertung da und empfehle den Podcast weiter. Bis zum nächsten Mal in meinem Podcast mit dem Herzen voraus.